Seid ihr schon mal betrogen worden, so versucht worden, über den Tisch zu ziehen? Ich hatte letztens zweimal so einen Anruf, da wurde so getan, als ob ich irgendwas bestellt hätte, von dem ich noch nie gehört hatte. Und um das zu beenden, sollte ich die Rechnung bezahlen, eine ziemlich hohe Rechnung. Und wenn nicht, wurde mit der Rechtsabteilung gedroht, ziemlich aggressiv, richtig geplant. Und ich habe gemerkt, dass mich sowas richtig wütend macht. Was sind das für Leute? Es gibt ja Leute, die machen sowas systematisch. Die verdienen da ihr Geld damit, die leben davon, andere zu betrügen, um das, wofür die hart gearbeitet haben. Was sind das für Leute, die sowas machen, habe ich mich gefragt. Der, um den es heute geht, von dem wissen wir nicht viel, aber wir wissen, dass das so einer war. Das war so einer, der das systematisch den ganzen Tag gemacht hat. Wir kennen seinen Beruf, der war Zöllner. Die gab es damals nicht nur an den Landesgrenzen, die gab es überall an den Ortsgrenzen. Und das waren ja kleine Orte an den Straßenkreuzungen, an den Brücken, ein ganzes Netz übers Land, so wie heute die Bushaltestellen. Müssen wir uns so vorstellen, man fährt von der Dietzenstraße nach Hackischen Markt, wird zwischendrin dreimal angehalten, muss sein Zeug herzeigen, muss jedes Mal was bezahlen für das, was man bei sich hat. Ein Zöllner war kein Angestellter oder Beamter, sondern das waren selbstständige Unternehmer. Die Zollstellen, die wurden oft versteigert. Man musste also erstmal richtig investieren, man musste sich erstmal was borgen oder schon Geld haben, um überhaupt loslegen zu können. Dann die laufenden Kosten. Die Pächter mussten regelmäßig einen feststehenden Betrag abführen. Egal wie viele Reisende bei ihnen durchgekommen sind und egal was sie eingenommen haben, das mussten sie regelmäßig zahlen und wenn sie Pech hatten, mussten sie draufzahlen. Das Gute war, niemand hat kontrolliert, wie sie das machen. Es gab auch keine verbindlichen Listen, was verzollt werden musste und wie viel. So konnten sie die Leute, die durch wollten, so richtig abzocken. Und konkret ging das so, wenn du an eine Zollstelle kommst, dann musst du erstmal alles angeben, was du dabei hast. Und zwar nicht nur die Waren, auch die persönlichen Dinge, ne? Also auch das, was in der Waschtasche steckt. Und dann sagt er irgendeine Summe und die muss man dann bezahlen, wenn man weiter will. Und wenn der Zöllner dir nicht glaubt, dann lässt er dich auspacken, alles, auch die persönlichsten Sachen. Und findet er dann irgendwas, was nicht angegeben war, und dann, wenn du Glück hast, musst du nachzahlen, wenn du Pech hast, kann er das einziehen. Dazu hat er auch das Recht, das zu beschlagnahmen und zu behalten. Und es ist doch klar, dass man nicht lange braucht, um anzufangen, diese Leute zu hassen. Und das war die Kehrseite, das war der Preis dafür. Nicht dazugehören. So ungefähr wie nach der Wende die Leute, die bei denen dann rauskamen, dass sie für die Stasi gearbeitet haben, dass sie ihre Nachbarn verpfiffen haben, dass sie ihre Verwandten und Freunde verpfiffen haben. Das war der Preis. Die Leute, die anderen Leute, haben die nicht gesehen. Wenn da eine, so eine kam, sind die auf die andere Straßenseite gegangen, haben es weggeduckt. Die Zöllner waren geschnitten, die waren isoliert, für die anderen waren die das Letzte. Und konnten sich dann höchstens eben untereinander Freunde schaffen. Und wenn einer das gemerkt hat, was dieser Preis ist, wenn einer das vielleicht nicht mehr ausgehalten hat und gesagt hat, der Preis ist mir zu hoch, dann war das leider zu spät. Ausstieg war fast unmöglich, aus diesem Beruf gab es kaum eine Rückkehr in die Gesellschaft. Die Rabbiner sagten, für Hirten, Steuereinnehmer und Zöllner ist die Buße schwierig. Weil die können unmöglich alle Leute kennen, die sie über den Tisch gezogen haben. Und deswegen können die das auch nicht wieder gut machen. Und dann bleiben sie auf ihrer Schuld halt sitzen. Selbst wenn sie wollten. Wer nicht mehr dazugehört, der ist draußen für immer, der kommt nicht mehr zurück. So ist das oft, so ist das Leben, so ist die Welt. Das heißt, manchmal passiert etwas, das ist nicht wie immer. Das hätte niemand erwartet, etwas, was eigentlich nicht geht. Manche sagen sogar, was eigentlich nicht gehen dürfte, was eigentlich nicht passieren dürfte. Ist selten sowas, aber gehäuft tritt es dort auf, wo Jesus auftaucht. Jesus von Nazareth. Man könnte fast glauben, er sei nicht ganz von dieser Welt. Vorher war er in Kapernaum, seiner Stadt. Da war auch so etwas passiert, wo die Leute gesagt haben, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und dann erzählt Markus weiter. Markus 2, Vers 13. Und er ging wieder hinaus an das Meer und die ganze Volksmenge kam zu ihm. Und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Jesus geht in Richtung Zollschranke und guckt zu, wie der kleine Zollunternehmer dort seine Arbeit macht. Wie er die Zahlungsfähigkeit der Leute taxiert, die anguckt, was sie anhaben, was sie so mithaben. Den einen winkt er durch, den nächsten sucht er durch, kassiert er ab. Er sieht, wie die Leute die Fäuste ballen, wie sie ausspucken hinter ihm. Und Jesus kommt dabei selber immer näher heran. Was macht er jetzt? Zum Beispiel würde er sich anbieten, zornig zu werden und den Tisch mit der Kasse umzuwerfen. Bei einer anderen Gelegenheit im Tempel hat er genau das getan. Hier nicht. Jesus sieht, damit fängt diese Geschichte an. Und er sieht etwas, was die anderen so nicht gesehen haben. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Im Matthäusevangelium, 9. Kapitel, da ist es noch etwas anders formuliert. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Jesus sieht hin und was sieht er? Einen Menschen. Alle anderen sehen einen Zöllner, einen Betrüger, ein gewissenloses Subjekt, einen, der hassenswert ist in dem, was er tut. Und Jesus sieht einen Menschen. Mit seiner Sehnsucht, mit seinen Träumen, mit seinen Leiden, mit seiner Enttäuschung, mit seiner Geschichte. Einen einmaligen, bestimmten Menschen, dafür steht der Name, Levi, den Sohn des Alpheus. Jesus sieht, und wenn Jesus einen Menschen sieht, einen Menschen ansieht, dann steckt meistens mehr dahinter. Und tatsächlich, jetzt passiert etwas Ungewöhnliches. Vers 14. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Ganz unvermittelt. Der Jesus kommt dran und statt sein Zeugs auszupacken, sagt er, folge mir nach. Er hat den Zöllner Levi nicht gefragt. Er hat ihn nicht gefragt nach der Geschichte seines Lebens. Er hat ihn nicht gefragt, was ist darin schiefgegangen, dass du hier gelandet bist. Wie ist es dazu gekommen? Er hat ihn auch nicht nach dem gefragt, was gelungen ist. Er hat ihn gerufen. Er hat nach ihm gerufen. Folge mir nach. Komm mit mir. Und einen Moment ist da eine Möglichkeit, die es für ihn eigentlich nicht mehr gibt. Aussteigen. Aus diesem Leben. Aussteigen aus diesem Leben voller Geld und voller Verachtung. Das Angebot, einer zu sein, der dazugehört, wenn auch finanziell ungesichert. Vielleicht hat er sich das schon lange gewünscht, auch wenn dann immer dieses Traurige unmöglich war. Vielleicht kommt dieser Gedanke ihm das erste Mal, dass sowas ja möglich wäre. Levi aber sprach, das ist ja interessant, da würde ich durchaus gern mehr darüber hören. So steht es auch nicht in der Hoffnung für alle. Das wäre auch nicht die schlechteste Reaktion gewesen. Aber in dem Fall hier geht das nicht. Die gehen ja weiter. In ein paar Minuten sind die über alle Berge. Und dann ist diese Tür wieder zu. Dann ist diese Gelegenheit vorbei und alles würde weitergehen, wie es immer weiterging. Und Levi macht etwas Radikales. Er stand auf und folgte ihm nach. Er stand auf. Eine Auferstehungsgeschichte. Vor ihm ein neues Leben. Endlich ein Mensch unter Menschen. Wir erfahren hier nichts über seine Vorgeschichte, wie es genau ging. Wir erfahren hier nur das Wichtigste, was jedes Mal passiert, wenn Jesus einen Menschen ruft. Zuerst sieht er ihn. Tiefer als jeder andere. Er sieht hinter alledem, was schiefgegangen ist, einen Menschen. Einen Menschen, der seine Hilfe braucht. Einen Menschen, dem er etwas zutraut, dem er Gutes und etwas Großes zutraut. Einen Menschen, den er bei sich haben möchte, der dazugehören soll, zu seinen Leuten, zu ihm. Und dann ruft er ihn. Und die Reaktion auf diesen Ruf, die kann dann ganz unterschiedlich sein. Die Geschichte mit Jesus, die kann an dieser Stelle abbrechen, kaum dass sie begonnen hat. Die kann fast anfangen oder anfangen und dann allmählich versanden. Bei Levi nicht. Und er stand auf und folgte ihm nach. Eben noch hat er die Leute abgezockt und jetzt ist er abgezogen. Seine Investition in die Zollstelle hat er versenkt. Die Zollschranke bleibt oben. Die Händler freuen sich über einen Gratistag. Dass Jesus sich hinwegsetzt über die feste Regel, diese Leute werden konsequent geschnitten, das ist erstaunlich genug. Populär ist sowas nicht. Die anderen fanden das nicht gut. Was passiert jetzt mit Levi? Was macht man dann mit einem Menschen mit so einem Hintergrund, wenn man ihm schon eine Chance gibt? Am besten doch wohl ein radikaler Bruch und dann vorsichtshalber ein paar Wochen Quarantäne und gucken, ob er es wirklich ernst meint, ob er wirklich mit seinem alten Leben abgeschlossen hat. Könnte man denken. Aber ausgerechnet beim Zöllner Levi geht die Geschichte anders weiter. Vers 15. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tische lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele. Und sie folgten ihm nach. Neue Szene in seinem Haus, das heißt in Levis Haus. Eigenartig, könnte man sagen, wer folgt hier eigentlich wem? Jesus sagt zu Levi, folge mir nach, und dann folgt Jesus dem Levi nach. Betritt das große, schöne Haus, das der sich zusammengeklaut hat, lässt sich in aller Ruhe da nieder. Und der Zöllner Levi lädt alsbald seine ganzen Freunde ein, seine Bekannten, genau wie er auf ihre Art verpfuschte Existenzen, die bei ihm gut essen und reichlich trinken, von dem, was er den Leuten abgezogen hat. Und Jesus lässt sich auch einladen mit seinen Jüngern zu diesem Festessen. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tische lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele. Was Jesus hier macht, das ist nicht einfach ein Imbiss unter etwas zwielichtigen Umständen. Das ist ein Gleichnis. Das ist ein Gleichnis, nicht eins, was er erzählt, sondern eines, das er lebt. Eine Szene, die es in sich hat. Drei Dinge, die hat noch mehr in sich, das ist so bei Gleichnissen, das ist potenziell unerschöpflich, aber ich möchte mal drei Dinge rausgreifen. Das erste, zusammen essen. Jesus und Levi mit seinen Freunden, bei denen die anderen die Straßenseite wechseln, wenn sie von weitem auftauchen. Und jetzt sind sie nicht nur auf der gemeinsamen Seite, sondern am gemeinsamen Tisch. Eine Schüssel. Gemeinsam Brot und Wein. Tischgemeinschaft. Und das bedeutet, wir stehen nicht auf verschiedenen Seiten. Wir gehören zusammen. Diese Bedeutung hat Tischgemeinschaft im Orient. Wir gehören zusammen, wie eine Familie, wie Kinder desselben Vaters. Anfang einer Lebensgemeinschaft. Ausstieg aus der Isolierung. Und Jesus macht das, ohne vorher irgendwelche Bedingungen zu stellen, ohne erstmal aufzuräumen, ohne erstmal durchzuchecken und auszusortieren und die Zukunft umzuplanen. Die da mit ihm am Tisch sitzen, die finden sich angenommen, wie sie sind, mit ihrer Zerrissenheit, mit ihren ungelösten Fragen, mit ihrer Gier nach Leben, mit ihrer versteckten Sehnsucht. Die haben einen gefunden, der sie sieht als Mensch, als Person, als wertvoll, sodass er in ihrem Haus zu Tisch liegt. Und sie merken, wir sind nicht bloß das, was wir aus unserem Leben gemacht haben. Wir sind nicht nur das, was das Leben aus uns gemacht hat. Sie haben den gefunden, der sie nicht festlegt auf ihre Vergangenheit. Sie haben den gefunden, der sie nicht festlegt auf ihre Gegenwart. Das ist die Art, wie Jesus Menschen begegnet. Die Art, wie er ihnen Brücken baut. Die Art, wie er Menschen sieht. Wie er mich sieht, wie er dich sieht. Annahme, das Erste. Ein Zweites, jetzt Levi. Von dem können wir auch einiges lernen, nämlich wie das geht, wenn Jesus in ein Leben tritt. Oftmals läuft das ja so. Da findet jemand Zugang zu religiösen Fragen, findet das interessant, merkt, dass da etwas ist, was ihm fehlt, was ihm gut tut. Entdeckt die Dimension der Spiritualität, wie das heute vielleicht gesagt wird, hat eine Erfahrung mit Gott. Da tut sich ein neuer Raum auf. Ein Ort für besondere Zeiten und Situationen, ein Ort für meine religiösen Bedürfnisse, wenn es mich mal packt. Also eine Erweiterung meines sonstigen Lebens. Ein Anbau, könnte man sagen. Und das ist heute und wohl zu allen Zeiten eine verbreitete Art, das Religiöse im eigenen Leben unterzubringen. Ein Anbau am sonstigen Leben, den man sich vielleicht wenig kosten lässt, den man sich vielleicht auch ziemlich viel kosten lässt. Indem man regelmäßig geht oder gelegentlich mal geht. Oder es ist einfach beruhigend zu wissen, dass dieser Anbau da ist und dass man da reingehen könnte, wenn man es mal will oder wenn man es mal braucht. Jesus fand diese Anbaumethode offensichtlich als zu wenig, als unter den Möglichkeiten. Auf diesen Deal hat er sich nicht eingelassen. Und bei Levi lernen wir, wie Jesus sich das vorstellt. Nicht ein christlicher Anbau in sein sonstiges Leben, sodass Levi ab heute dann auch immer in die Synagoge geht und zur Bibelstunde, sondern er nimmt Jesus rein in sein Leben. Er lässt ihn einziehen in sein Haus, so wie es jetzt ist, in seine Familie, in seine Arbeit, in seine Beziehungen. Und das hat Jesus gemeint, als er sagt, folge mir nach. Mach einen neuen Anfang, verbinde dein Leben mit meinem Leben. Nimm mich mit hinein in dein Leben, in dein Haus, so wie es ist, in die Mitte deines Lebens. Du musst mir keine Garage bauen und keinen Wintergarten. Und natürlich wird sich dann womöglich einiges verändern. Manches wird aufhören, anderes wird anfangen. Vieles wird heilen. Aber zuallererst braucht es Platz zum Feiern. Das ist das Zweite, dass wir nicht einen Anbau machen für Jesus, sondern dass wir ihn reinnehmen in die Mitte unseres Lebens. Das Dritte, wenn Jesus so hineinkommt in die Mitte unseres Lebens, dann ist Isolation zu Ende, dann entsteht Gemeinschaft. Das ist ja etwas, was kaputt gegangen war bei den Zöllnern. Etwas, von dem sie sich abgeschnitten hatten, dass sie geopfert haben für Wohlstand. Und viele haben vielleicht im Laufe der Zeit gemerkt, dass das ein schlechter Tausch war. Aber dann war es zu spät. Dazu gehören, das fängt jetzt wieder an. Etwas sehr Schönes. Andererseits an dieser Stelle keine falsche Romantik. Eine einfache und harmlose Geschichte war das sicher nicht. Mindestens 4 von Jesu Jüngern waren Fischer. Die sind bestimmt auch öfter durch eine Zollstelle gegangen und dort um einen guten Teil ihres Fangs erleichtert wurden. Und dann gab es frischen Fisch bei Zöllners und Fischers hatten das Nachsehen. Das heißt, die waren kaum gut, auf die Kollegen vom Zoll zu sprechen. Die Fischer begegnen jetzt hier ihren Ausbeutern, denen, die sie betrogen haben, mit Absicht und bewusst, denen sie so oft ausgeliefert waren, wo sie die Faust geballt haben. Mit denen sitzen sie jetzt am Tisch und sollen feiern. So ganz einfach war das sicher nicht. Aber die Vergebung von Gott, die breitet sich dann eben auch horizontal aus, von Mensch zu Mensch. Das hat Jesus seinen Leuten beigebracht. Das mutet er seinen Leuten auch zu, dass sie solche Schritte gehen. Und wenn wir hier am Tisch sitzen und gemeinsam essen und gemeinsam feiern, dann sitzt Jesus auch mit am Tisch. Dann können sich Leute nahe kommen, die normalerweise die Straßenseite wechseln. Und gerade das wird für den einen oder für die andere zu einem neuen Anfang werden. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tische lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Das ist sowas, wo sich auch zeigt, ob jemand Jesus in die Mitte seines Lebens lässt. Dass er so eine Dinge nicht einfach liegen lässt, sondern diese Vergebung sich ausbreiten lässt. Levi war nicht der Einzige, es gab noch weitere, die diese Chance zum Ausstieg ergriffen haben. Die ihn gesehen haben und vielleicht gedacht haben, ah, das wollten wir auch, so einen neuen Anfang und aufhören mit diesem verkorksten Ding, was das Geld auch nicht heilen kann. Und sie haben es gesehen als eine Einladung, auch dazu zu gehören. Dieses gemeinsame Essen als ein Signal, ihr könnt auch. Auch wenn das finanziell ein Einbruch ist. Die hatten das am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn das Geld stimmt, aber das andere nicht. Dass man davon nicht wirklich satt wird. Also kein Gemeindeghetto, was uns hier gezeigt wird. Wie sieht das aus mit den Menschen, die zu Jesus gehören und mit den anderen? Wir für uns und die für sich. Sondern hier entsteht ein brisantes Gemisch. Das hat Jesus extra so gemacht. Das hat er extra so passieren lassen, dass so ein Gemisch entsteht. Nicht unbedingt einfach, aber mit ganz vielen Möglichkeiten. Und wo er uns sagt, sorgt nicht dafür, dass immer nur alle sortenrein beieinander sitzen. Hier die und hier die und hier die. Und alle verstehen sich untereinander und die anderen ist eine fremde Welt. Den Glauben offen machen für andere. Die Gemeinschaft öffnen für die, die nicht dazugehören. Für die, von denen alle nicht wollen, dass sie dazugehören. Und damit erntet Jesus bei anderen Glaubenden Entrüstung. Vers 16, und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Jesus kriegt Stress mit den Frommen. Also wir dachten ja, du gehörst zu uns. Aber was wir hier sehen, das sieht anders aus. Du hast dich auf die andere Seite ziehen lassen, Jesus. Du und deine Jünger auch noch mit. Jesus, hör dir doch mal an, was für Witze die erzählen nach dem dritten Glas. Wäre ja noch was anders, wenn du einen von denen oder wenn du die mit einlädst zu euch und sie Buße tun und versuchen, andere Menschen zu werden. Aber dass du zu denen hingehst und dich mit denen gemein machst. So ungefähr vielleicht die Pharisäer. An dieser Stelle bietet es sich an, das Spiel Hau den Pharisäer zu spielen. Das kommt immer gut und dann kriegt man immer Zustimmung, aber das will ich hier nicht tun. Das haben sie nicht verdient. Die Pharisäer, das sind zuerst mal Leute mit klaren Kriterien und die sich etwas kosten lassen, nach Gottes Maßstäben zu leben. Die sich zum Beispiel ihre Ethik nicht für Geld abkaufen lassen. Von denen wird man nicht einen sitzen, der an so einer in so einem Zollhaus sitzt und die Leute abzockt. Dafür waren sie meistens auch arm. Ich will sie ernst nehmen in ihrem Anliegen. Gottes Gebote sind gut. Und wer die missachtet, der zerstört die Gemeinschaft. Haben sie ja recht damit. Der unterbricht die Verbindung mit Gott. Und das kann man nicht einfach so verharmlosen. Ist schon okay, mach nur weiter so. Damit ist doch niemandem gedient. Und mit diesem Anliegen haben sie recht. Und Jesus nimmt sie auch ernst und er versucht sie zu gewinnen. Vers 16. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, zu den Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Da steckt durchaus auch Zustimmung drin zum Anliegen der Pharisäer. Da gibt es eine Krankheit und die braucht einen Arzt, die braucht Hilfe. Da muss man was dafür tun. Und Jesus sagt, und jetzt aber eine kleine Korrektur, nicht die Starken brauchen den Arzt. Das muss ich nicht denen erzählen, die ihr Leben schon in Ordnung gebracht haben und versuchen, das vor Gott zu leben. Und wo es ihnen nicht gelingt, es immer wieder korrigieren. Die brauchen das doch nicht, sondern das brauchen die Kranken. Und damit sagt er, ja, ich nehme diese Krankheit ernst. Ich verharmlose das nicht. Und Jesus segnet auch nicht die Zollschranke des Levi und sagt ihm, mach mal ein bisschen sachter. Das hat ja schon sehr massive Folgen. Ich weiß, dass der Kranke tatsächlich krank ist und dass er sich nicht selber helfen kann, dass er einen Arzt braucht. Und deshalb bin ich ja hier mit meinen Leuten, hier in dieser brisanten Gemeinschaft, die euch so verdächtig vorkommt. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Wobei das nicht so zu verstehen ist, als könnten wir die Leute schön sortieren. Hier sind die Starken und Gesunden und hier sind die Kranken, die Hilfe brauchen. Wenn alles gut läuft, dann können die Starken den Kranken Hilfe leisten. Das war ja auch hier nicht so klar. Der Levi, der war nicht schwach. Die Zöllner, die standen gut da, die hatten eine Macht, die waren stark. Auf einer anderen Weise waren sie schwach. Also wir können das nicht so sortieren und natürlich gehören wir hoffentlich zu den Gesunden. Nein, wir sind Kranke, denen Jesus geholfen hat und die er jetzt gebrauchen will, um anderen zu helfen, so wie er ja Levi in seine Nachfolge berufen hat, zu seinem Jünger, zu einer Führungskraft. Wir sind Kranke, denen Jesus geholfen hat, die er jetzt gebrauchen will, um anderen zu helfen und zwischendrin sind wir immer mal wieder selber krank. In verschiedener Hinsicht und brauchen seine Hilfe und brauchen unsere gegenseitige Hilfe. Das kann wechseln, das kann man nicht festsortieren. Jesus hat dem kranken Levi nicht nur geholfen, er hat ihn berufen zu seinem Mitarbeiter, als einen der 12. Eine ganz besondere Aufgabe und Verantwortung als Führungskraft. Und es mag sein, dass die Guten, die Richtigen, die Ordentlichen, die Gesunden das manchmal nicht so leicht verstehen. Aber Gott gibt einen Menschen nicht verloren. Und er will nicht, dass man in seinem Namen jemanden eingrenzt oder ausgrenzt. Und er hat seine Jüngerkreis nicht als eine Elitetruppe konzipiert. Nur erstklassige Leute mit nachgewiesener Erfahrung, mit sauberer Vergangenheit, rundum belastbar, damit sie dann eine Menge leisten können. Levi hat er als Kranken eingestuft und hat ihn zum Heilen ausgesandt. Den ungläubigen Thomas, den hat er beauftragt, den Glauben zu verkünden. Den schwachen Petrus hat er beauftragt, seine Brüder zu stärken. Jesus hat sich seine Gemeinde, seine Kirche als eine Gemeinschaft aus Starken und Schwachen gewollt, in der einer des anderen Last ausbalanciert. Und deshalb sagt er seinen Kritikern hier, seid vorsichtig damit, Menschen zu sortieren. Das ist nicht euer Auftrag. und hört damit auf, andere festzulegen auf ihre Vergangenheit. Menschen, die ich doch davon befreit habe, denen ich einen neuen Anfang schenke. All das sagt er nicht nur Zöllnern, Jüngern, Pharisäern von damals. Markus erzählt es weiter. Und er erzählt es in unsere Richtung. Mit der Einladung einzutreten in diese Geschichte. Mit der Einladung einzutreten in diese Gemeinschaft. Und womöglich etwas zu erleben, was niemand erwartet hätte. Wo drüber steht, leider unmöglich. Was zu erleben, was anders ist, als das Leben normalerweise funktioniert, was eigentlich nicht geht. Sowas passiert, sowas wird passieren, wenn Jesus von Nazareth in deiner Nähe auftaucht. Amen.